Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Eine überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich die Wiederherstellung von Natur. Zur Umfrage, die der Naturschutzbund in Auftrag gegeben hatte, gleich ein Gespräch mit Stefan Piskol vom NABU. Einer, der genau das braucht, ist der Igel. Ihm fehlen Lebensräume und Nahrung. Es sind auch umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe, die vielen Lebewesen und Menschen Probleme machen. Aber das geplante EU-Verbot lässt weiter auf sich warten. Krisenratgeber, eine aktualisierte Notfallbroschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz liegt vor. Und wem Sie einen ausgemusterten Laptop spenden können, hören Sie zum Schluss. Wie wichtig ist Ihnen Natur für die Lebensqualität in Ihrer Region? In einer repräsentativen Umfrage Anfang September antworteten tausende Menschen in Deutschland auf Fragen zum Naturschutz und zur Wiederherstellung von Natur. Der Naturschutzbund NABU hatte das Umfrageinstitut CIVEL beauftragt. Seit einem guten Jahr gilt die EU-Verordnung zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur. Und beim NABU befasst sich Stefan Piskol damit. Am Vormittag fragte ich ihn, wie wichtig Schutz und Wiederherstellung natürlicher Lebensräume den Befragten sind.
Sehr wichtig. 85% der Befragten in unserer Umfrage wünschen sich nicht nur mehr Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur, sondern wir haben auch gefragt, was halten Sie davon, dass die EU dieses neue Gesetz verabschiedet hat? Und auch da haben 85% der Menschen gesagt, dass sie das sehr gut finden.
Wie waren Ihre Fragen formuliert?
Also unsere Umfrage war repräsentativ. Wir haben 5000 Menschen in ganz Deutschland gefragt. Die Antworten wurden gefiltert. Also wir können sie auch runterbrechen auf Bundesländer, auf Parteizugehörigkeit, auf Altersgruppen. Wir können das auch für Landkreise machen und da haben wir sogar 10.000 Menschen gefragt. Die Fragen an sich waren natürlich neutral formuliert. Wir haben gefragt, wie wichtig ist Ihnen die Wiederherstellung der Natur? Wie wichtig ist Ihnen, dass es mehr Maßnahmen gibt? Wie wichtig finden Sie das EU-Gesetz? Und dann haben wir auch gefragt, welche Sorgen haben Sie? Warum ist Ihnen die Wiederherstellung der Natur wichtig? Da wurden mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben und man konnte auch mehrfach antworten.
Sie haben gerade schon angedeutet, die Antworten wurden gefiltert, zum Beispiel nach Alter oder auch politischer Verordnung der Befragten. Was kam dabei raus?
Also es zeigt sich ein einigermaßen und überraschend einheitliches Bild. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Sie sich für das Thema interessieren, weil für die Medien ist es oft interessanter, wenn es Konflikte gibt. Und das ist hier nicht so. Also wenn man nach Parteizugehörigkeiten filtert, dann zeigt sich, dass zum Beispiel über 90% der Anhängerinnen von CDU, CSU und von SPD hinter dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur und weiteren Maßnahmen stehen. Bei Grünen und Linken sind es noch mehr. Da sind es bei den Linken 97%, bei den Grünen 99%. Bei der AfD ist es ein bisschen weniger. Da sind es 67%, also trotzdem auch eine Mehrheit. Und wenn man dann quasi nicht nach dem EU-Gesetz fragt, das ist für diese Gruppe offenbar ein bisschen schwieriger, sondern nach mehr Maßnahmen, dann erhöht sich der Wert auch. Also parteiübergreifend große Zustimmung zu diesem Gesetz. Für ganz Deutschland, wenn man es zusammenfasst, sind es ja, wie gesagt, diese 85%, die sich ja auch da widerspiegeln müssen. Wir können auch sagen, das gleiche Bild zeigt sich, wenn man es nach Alter aufteilt, wenn man es über die Bundesländer aufteilt. Also wir haben zum Beispiel keinen Unterschied zwischen Ost und West, was ja ungewöhnlich ist bei vielen Umfragen. Wir haben kein Nord-Süd-Gefälle, wir haben kein Stadt-Land-Gefälle. Also mal vereinfacht gesagt, egal wo, egal wer, die Menschen wünschen sich mehr Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung unserer Ökosysteme.
Es ging in dem Fragebogen ja auch um den Klimawandel und seine Auswirkungen. Genannt waren zum Beispiel Trockenheit und Starkregen. Was ergab die Umfrage denn in diesen Punkten?
Also bei der Frage waren mehrfach Antworten möglich. Wir hatten gefragt, welche Folgen des Klimawandels machen Ihnen am meisten Sorgen? Da kam auf Platz 1 mit 58% der Befragten Trockenheit und Dürre, auf Platz 2 Hitze. Insgesamt kann man sagen, es ist natürlich regional unterschiedlich, von welchen Folgen des Klimawandels man betroffen ist. In Städten ist Hitze ein größeres Problem. Wenn man an Flüssen oder der Küste wohnt, ist natürlich Hochwasser ein größeres Problem. Auch hier ein relativ einheitliches Bild über die Parteigrenzen hinweg. Da wesentlich weniger bei der AfD natürlich, wenn man nach Klimawandel fragt. Aber Wir haben auch gefragt, was sind denn die Gründe für die Wiederherstellung der Natur? Welche sind Ihnen besonders wichtig? Da haben wir nicht nur nach den Folgen des Klimawandels gefragt, aber auch, und da haben wir noch höhere Werte. Also als erstes wurde genannt sauberes Trinkwasser, an Platz 2 Gleicherhalt der Artenvielfalt und dann aber eben die Funktionen, die die Natur ja zum Schutz des Klimas und zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels für uns übernimmt. Also zum Beispiel Wasserspeicherung in der Landschaft ist 68% der Befragten wichtig, Klimaschutz durch Moore und Wälder 65%, also auch da durchweg hohe Werte.
Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus dieser Umfrage und wie wollen Sie die nutzen?
Also wir möchten das nutzen, der NABU ist ja groß. So, wir haben nicht nur 960.000 Mitglieder, wir haben auch in jedem Land einen Landesverband, wir haben Ortsgruppen. Das heißt, wir möchten natürlich diese Umfrage auch bei den Politikern und bei den Umsetzenden auf allen Ebenen bekannt machen und sie daran erinnern, was der Arbeitsauftrag der Menschen ist. Und es gibt natürlich auch Gegenwind zu der Verordnung. Das ist ja der Grund, warum wir sie gemacht haben, vor allem aus den Bundesländern. Und da möchten wir quasi die Verantwortlichen daran erinnern und mit ihnen ins Gespräch kommen, was denn vielleicht die besten Lösungen sind, wie man konfliktarm, wie man besonders effizient, besonders bürokratiearm den Schutz und die Wiederherstellung der Natur hochfahren kann. Denn so wie es bisher geschehen ist, reicht es ja nicht. Sonst wären wir ja nicht in der aktuellen Situation, wo beispielsweise fast die Hälfte aller Bienenarten in Deutschland gefährdet ist. Unsere Lebensraumtypen sich jetzt im neuesten Bericht weiter verschlechtert haben. All diese Dinge, diese Probleme gibt es ja zu lösen.
Sie hörten Stefan Piskol vom NABU zu den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage des Naturschutzbundes. Eines der zahlreichen Tiere, die unter Naturzerstörung und Lebensraumverlust leiden, ist der Igel. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat Menschen eingeladen, sich an einer Studie zu beteiligen, die mehr über sein Schicksal ans Tageslicht bringen soll. Was dabei herauskam, ist für ehrenamtliche Igelpfleger nichts Neues. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat eine Frau besucht, die sich seit langem um hilfebedürftige Igel kümmert.
Wenn ein Igel mal wieder Hunger leidet und das Tier bei Ninja Winter vorbeigebracht wird, dann kommt er in die Notaufnahme in ihren Keller. Neben Batterien von Katzenfutter und einem Ordner mit Fachliteratur stehen mehrere Käfige.
So sieht das dann aus. Das ist ein Nagerkäfig. Dann hat der Igel natürlich ein kleines Häuschen, wo er sich zurückziehen kann. Und dann zerknüllt man so Zeitungspapier, denn der Igel möchte sich ein Nest bauen.
Wenn ein Mähroboter oder ein allzu gründlicher Rasentrimmer mal wieder einen Igel erwischt hat, dann bietet sich oft ein grauenvolles Bild, erzählt Ninja Winter kurz darauf auf der Terrasse ihres Gartens.
Diese Verletzungen sind so grauenvoll, die Tiere werden skalpiert, da werden Gliedmaßen abgeschnitten, als wenn das nicht schlimm genug wäre. Der Igel ist ein stiller Leider. Er zieht sich zurück unter die Hecke verletzt. Er schreit nicht. Und dann kommen die Fliegen, legen ihre Eier in die Wunden und dann schlüpfen innerhalb kürzester Zeit die Maden.
Ihr Job als Igelpflegerin ist oft mühsame Handarbeit.
Wenn man dann so ein Tier findet, dann geht es erstmal los, stundenlang die Maden rauspulen aus den Verwundungen. Und wenn wir Glück haben und er überlebt, wir müssen ihn nicht einschläfern lassen, dann ist es eine wochenlange Pflege, die dann ansteht, die uns niemand zahlt.
Wer Ninja Winter ist? Die Angestellte eines großen Automobilunternehmens, die nahe Ingolstadt wohnt und ihrer Freizeit als eine von 700 ehrenamtlichen IgelpflegerInnen in Deutschland da ist, für die Tierart, die immer seltener wird.
Wir haben in Bayern einen Rückgang der Igelpopulation in den letzten 10 Jahren von 50%.
Seit einem Jahr gilt der westeuropäische Igel laut Weltnaturschutzunion IUCN als potenziell gefährdet und steht auf deren roten Liste. Anne Berger, Biologin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, geht davon aus, dass auch hierzulande immer weniger Tiere überleben.
In Deutschland gibt es vor den Igel eigentlich nur 2 Studien, die das mal langfristig gemessen haben. Und die haben das anhand von toten Igeln am Straßenrand gemacht. Und beide Studien haben gezeigt, dass wirklich die Zahlen dramatisch nach unten gehen.
Warum das so ist? Es gebe mehrere Faktoren, sagt Anne Berger.
Ganz wesentlich ist natürlich der Nahrungsrückgang. Die zählen zu den Insektenfressern, wobei aber Nahrung nicht immer nur Insekten sind. Also ganz viel fressen die natürlich Regenwürmer, Käferlarven, die also unterirdisch wohnen. Auch Asseln, Spinnen und dergleichen gehören dazu. Und es ist ja allgemein bekannt, dass diese Insekten oder auch Bodenbewohner stark abnehmen. Dazu kommen Monokulturen, Insektizide und so weiter.
Eine weitere Ursache, die Lebensräume gingen verloren. Hecken als Rückzugsräume würden immer weniger, genauso wie herumliegendes Laub, aus denen sich die Igel ihre Nester bauen. Und dann gibt es ja immer mehr Mähroboter mit ihren scharfen Klingen, die auch nachts fahren und Igel oft nicht erkennen. Es gibt Städte, die haben ein striktes Nachtfahrverbot für Mähroboter eingeführt. In Köln und Leipzig etwa droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. In ihrer Heimatstadt Ingolstadt habe der Stadtrat auch diskutiert, erzählt Ninja Winter. Er habe sich dann aber gegen ein Verbot ausgesprochen.
Weil man den Menschen nicht wieder etwas verbieten darf.
Ninja Winter will da nicht tatenlos zusehen. Sie hat ihren 120 Quadratmeter großen Garten rund um ihre Erdgeschoss-Neubauwohnung an die Bedürfnisse des Igels angepasst und führt zur Ecke mit den alten Wurzeln.
Das ist eine Totholzecke. Ich würde mal sagen, wie viel haben wir hier? 6 Quadratmeter. Das heißt, ich bin zum Wertstoffhof gefahren und habe mir dort aus den Totholzbereichen, wo die Menschen halt ihre alten Wurzelstöcke hinfahren oder ihre abgeschnittenen Äste oder so, habe ich brav gefragt, ob ich mir was mitnehmen darf. Ja, ja, nimm, man muss aber spritzen, da ist der Käfer drin. Das haben sie aber nur einmal gesagt.
Denn genau den Käfer, den will sie ja im Totholz nisten lassen und damit Nahrung für den Igel vorhalten. Stolz ist Ninja Winter auch auf die Malven und Ackerrosen, die hier hoch aus dem Garten ragen. Denn nicht nur deren Blüten fördern die Vielfalt der Insekten, sondern in der kalten Jahreszeit auch deren Stängel.
Wenn ich mir in meinen Garten was setzen möchte, dann gucke ich mir immer an, es blüht etwas für die Insekten und trägt dann irgendwann Früchte. Ja, bei mir werden keine Pflanzen geschnitten bis zum Mai nächsten Jahres, weil die Insekten sich da drin verstecken über den Winter, überwintern. Und wenn ich die schon im Februar wieder abschneiden würde und wegbringe, dann ist wieder alles kaputt.
Es sei Zeit, etwas zu tun für die Spezies, die seit Jahrmillionen schon existiert. Zum Beispiel mit weniger aufgeräumten Gärten, findet Ninja Winter. Die Sache sei dringlich.
Wer also in seinem Garten Strauchschnitt und Blätter aufhäuft, kann Igeln ein Winterquartier bieten. Schon für Ende 2022 hatte sich die EU-Kommission vorgenommen, ganze Gruppen gesundheitsgefährdender und umweltschädlicher Chemikalien zu verbieten. Geklappt hat das nicht. Das Gesetzgebungsverfahren wird jetzt frühestens für das kommende Jahr erwartet. Weil die alte EU-Kommission es nicht abschließen konnte und nun eine neue damit befasst ist, muss nachgearbeitet werden, vor allem was die Folgen des Gesetzes betrifft. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Ein kurzer Satz und lange Gesichter bei jenen EU-Politikerinnen und Politikern, die auf einen Durchbruch noch in diesem Jahr gehofft hatten.
We have to go through the process of the whole impact assessment again and this takes quite some time indeed.
Das gesamte Verfahren der Folgenabschätzung müsse neu gemacht werden, das brauche Zeit, so EU-Sprecherin Paula Pinho. Die EU muss nach Jahren des Hin und Hers noch einmal ans Eingemachte, nämlich überprüfen, ob der alte EU-Plan gegen giftige Chemie noch zu den neuen Zielen der EU-Kommission passt. 2022 gab es einen Fahrplan für ein neues Gesetz und dann ging nichts mehr. Die Materie sei zu komplex, hieß es zur Entschuldigung, aber schon im Arbeitsplan 2024 wurde das Projekt mit keinem Wort mehr erwähnt. Wird es nun wiederbelebt oder ganz beerdigt? Jessica Roswall sagt, wir machen weiter, wir prüfen und wir legen einen Gesetzentwurf vor. Aber
we have legislations that now have one thing that we need to add on is the implementation that is crucial for getting the results.
Mehr Gesetzgebung sei nicht immer die Lösung, so erklärt die schwedische EU-Umweltkommissarin ihr politisches Credo. Reguliert wird die Chemie über die sogenannte REACH-Verordnung schon seit fast 2 Jahrzehnten. 2016 stellte die EU-Kommission fest, dass weltweit alle 1,4 Sekunden eine neue Chemikalie entwickelt worden sei. 2022 legte sie ihren Fahrplan zur Regulierung vor. Statt einer Einzelfallprüfung sollten gleich ganze Gruppen gesundheitsgefährdender Chemikalien verboten werden. Im Fokus PVC und Bisphenole im Plastik, die mit Hormonstörungen in Verbindung gebracht werden. Die Europagrüne Jutta Paulus schließt nicht aus, dass die Ziele von einst verwässert werden könnten.
Es würde bedeuten, dass weiterhin die ganzen Polymere, sprich Plastik, was ja derzeit nicht in der REACH-Chemikalienverordnung enthalten ist, dass das auch weiter ausgeschlossen bleibt. Sprich, dass die Gefahren, die eben auch von Polymeren ausgehen, gar nicht erst beurteilt werden.
Der Schutz vor gefährlichen Chemikalien stehe damit nicht mehr an erster Stelle.
Es soll um mehr Wettbewerbsfähigkeit und Vereinfachung gehen, eben nicht mehr um Nachhaltigkeit, um Gesundheit.
Ilka Wölfle von der Europavertretung der Deutschen Sozialversicherung in Brüssel warnt aber vor Überregulierung. Die schade dem Arbeitsschutz, etwa wenn Desinfektionsmittel gesperrt werden. Ein Problem sei auch der Umgang mit Asbest.
Asbest muss ja aus den Gebäuden raus. Und wenn der Stoff, also Asbest, verboten werden würde, könnten die Arbeiter auf dem Bau natürlich diese Stoffe nicht mehr ausbauen und auch nicht mehr abtransportieren.
Geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen könnten dem entgegenwirken.
Stoffe sollen nicht pauschal beschränkt oder verboten werden. Das hilft weder der Gesundheit noch der Umwelt. Vielmehr gefährdet das die Arbeitsplätze und auch Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Weniger giftige Chemie, ein Balanceakt für die EU. Einerseits sollen Menschen und Umwelt besser geschützt werden. Andererseits soll alles umsetzbar sein und der Industrie nicht schaden. Ein Gesetzentwurf könnte noch in diesem Jahr kommen, aber bis ein neues Gesetz da ist, dauert es wohl noch 2 bis 4 Jahre, das sind die Prognosen.
Gesundheits- und umweltschädigende Chemikalien werden uns noch eine ganze Weile begleiten. Was tun bei Stromausfällen, Sturm, Hochwasser oder auch Desinformation? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat seinen Ratgeber für Krisen und Katastrophen überarbeitet und nun veröffentlicht. Die Broschüre soll uns helfen, besser auf Notfälle vorbereitet zu sein. Mehr von Dietrich Karl Meurer.
Ein Kasten Wasser, ein paar Konserven, Batterien, eine Taschenlampe und ein Kurbelradio. Wer solche Dinge im Haus hat, ist für den Notfall schon gut vorbereitet. Auch Futter und Wasser für Haustiere sollten nicht fehlen. Derartige praxisnahe Tipps stehen im Mittelpunkt des neuen Ratgebers. Der erscheint in überarbeiteter Form in einer Zeit, in der viele Menschen reale Gefahren stärker wahrnehmen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Cyberangriffe oder zuletzt ein Brandanschlag auf die Berliner Energieinfrastruktur zeigen, wie verletzlich auch das alltägliche Leben in Deutschland ist. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hält Vorsorgen deshalb für entscheidend.
Wir wissen, dass Vorsorge und das Sprechen über Vorsorge vor Krisen nicht Unsicherheit schürt, sondern unsere Gesellschaft resilienter macht.
Der CSU-Politiker betont, dass Krisen keine abstrakten Szenarien mehr sind.
Krisen, Katastrophen, außergewöhnliche Gefahren, sie sind auch Teil unseres Lebens. Wir hoffen alle, dass sie nicht eintreten, aber wir wissen, sie können eintreten.
Gerade deshalb sei es entscheidend, dass die Menschen im Land vorbereitet sind. Es geht nicht nur um Vorräte oder etwa den Inhalt einer Notapotheke. Der Ratgeber erklärt auch, wie man selbst bei Stromausfall informiert bleibt, wichtige Dokumente schützt und geeignete Schutzräume aufsucht. Der Ratgeber wird vorgestellt am Internationalen Tag der Katastrophenvorsorge. Solche Thementage seien eine gute Erinnerung an das, was im Alltag oft untergeht, sagt Ralf Tiesler, der Präsident des BBK, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Eine aktuelle Umfrage des BBKs zufolge haben 53% der Betroffenen, der Befragten bisher noch keine gezielte Vorsorge betrieben.
Ziel des Ratgebers sei es daher, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, dazu zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und sich besser auf mögliche Krisen vorzubereiten.
Wir wollen ja nicht nur, dass die Menschen unseren Ratgeber bestellen. Wir wollen, dass aus der Absicht, sich vorzubereiten, auch eine Handlung wird.
Dazu gehört auch, Warn-Apps zu installieren und sich vertraut zu machen, etwa mit der Bedeutung von Warntönen von Sirenen. Im Ratgeber geht es auch um Angst. Eine wichtige Frage, findet Innenminister Dobrindt.
Jeder von uns weiß, dass man, wenn eine Krisensituation auftritt, erstmal mit Angst zu tun hat. Auch damit muss man sich beschäftigen. Das soll niemanden Angst machen. Es soll dafür sorgen, dass man mit Ängsten rational umgehen kann.
Der Ratgeber zur Krisen- und Katastrophenvorsorge enthält eine übersichtliche Checkliste. Er steht kostenlos online und als gedrucktes Heft zur Verfügung.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat seinen Krisenratgeber überarbeitet.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eigentlich hatte Microsoft geplant, ab heute keine kostenlosen Software-Updates für Windows 10 mehr anzubieten. Jetzt soll die technische Unterstützung allerdings um ein Jahr verlängert werden. Wer trotzdem auf Windows 11 umsteigen will und dafür einen neuen Rechner braucht, könnte sein altes Gerät spenden. Zum Beispiel an Schulen oder gemeinnützige Organisationen. Welche Möglichkeiten es gibt und wie man seinen Rechner fürs Spenden vorbereitet, hat Werner Nording zusammengetragen.
Wer seinen alten Rechner nicht mehr braucht, kann ihn kostenlos beim Recyclinghof seiner Gemeinde abgeben. Hier werden die Geräte geschreddert, um einzelne Rohstoffe zurückzugewinnen. Aber auch Supermärkte müssen Elektrogeräte kostenlos zurücknehmen, sagt Philipp Held, Referent für Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale NRW.
Ja, das ist jetzt tatsächlich auch vorgeschrieben. Also zumindest große Supermärkte, man sagt mit 800 Quadratmeter Grundfläche, auch die müssen Elektrogeräte zurücknehmen.
Kleine Geräte müssen jederzeit zurückgenommen werden, sagt Held.
Und bei größeren Geräten gilt juristisch die sogenannte 1:1-Rücknahme. Das heißt, wenn ein Discounter zum Beispiel gerade eine Mikrowelle im Angebot hat, dann kann ich, wenn ich da eine Mikrowelle kaufe, auch meine alte Mikrowelle sofort wieder abgeben.
Schöner ist es natürlich, wenn die Rechner noch einige Jahre weiterlaufen und von Menschen weitergenutzt werden, die keinen PC haben. Wer nachhaltig denkt, kann seinen alten Rechner auch an gemeinnützige Organisationen oder Schulen spenden.
Es gibt für alte Computer, alte PCs, Laptops, auch Tablets gute Möglichkeiten, die weiterzugeben.
Die Verbraucherzentralen würden das ausdrücklich empfehlen. Damit funktionstüchtige Rechner nicht in der Schublade verstauben oder sogar im Müll landen, sammelt zum Beispiel die Nichtregierungsorganisation LabDo nicht mehr genutzte Laptops, Tablets und Rechner, um weltweit Kindern und Jugendlichen Zugang zu IT und Bildung zu ermöglichen.
Und die werden dann zum Beispiel in Entwicklungsländern an Schulen weitergegeben, weil natürlich auch die Menschen dort sich mit IT beschäftigen wollen und dann sich natürlich da auch ein Einkommen mit verdienen können.
Kontakt aufnehmen kann man ganz einfach über die Homepage labdo.org. Für bedürftige Erwachsene, die sich wegen ihres geringen Einkommens oder einer Notlage keinen Computer leisten können, sammelt die Computertruhe bundesweit Hardware. Der dezentrale gemeinnützige Verein ist an mehreren Standorten in Deutschland vertreten. Die Ehrenamtlichen nehmen in ihrer Freizeit gespendete Hardware entgegen und setzen sie wieder in Stand, heißt es auf der Homepage des Vereins computertruhe.de.
Wir säubern die Geräte, rüsten sie bei Bedarf auf und installieren ein einfach zu bedienendes Linux-Betriebssystem. Inklusive Anwendungssoftware. So können die Geräte noch einige Jahre länger genutzt werden.
Alte Rechner an junge Leute vermittelt die ehrenamtliche Organisation Hey Alter, die an 30 Standorten bundesweit vertreten ist.
Wir haben uns darauf konzentriert und haben von Anfang an gesagt, wir sammeln Rechner ein und verteilen die an Schülerinnen und Schüler, die keinen eigenen haben.
Sagt Martin Brettschneider, einer der Gründer von Hey Alter.
Wir nehmen im Grunde genommen alles, am liebsten nehmen wir Laptops und sie sollten möglichst nicht älter als 10 Jahre alt sein. Wir können auch Sachen reparieren, also wenn ein Akku nicht funktioniert oder wenn eine Festplatte mal nicht laufen soll, ist völlig egal, Festplatten tauschen wir in der Regel sowieso aus. Ja, und einen Akku kann man auch nachkaufen.
Wenn man seinen Computer spenden will, sollte man unbedingt darauf achten, dass vorher der Speicher endgültig gelöscht ist, sagt Maximilian Berndt vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Sonst könnten kriminelle Bankdaten, Passwörter oder private Fotos leicht missbrauchen. Das einfache Löschen oder das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen reiche nicht aus, betont der Experte für Informationsvermittlung und Verbrauchersensibilisierung.
Beim gewöhnlichen Löschen oder auch bei der Funktion auf Werkseinstellung zurücksetzen ist es in der Regel so, dass man den Index löscht, das Verzeichnis löscht. Das kann man sich so vorstellen wie ein Buch, bei dem ich das Inhaltsverzeichnis herausreiße. Alle Informationen sind noch dort. Ich kann sie nur nicht mehr so schnell finden. Profis und Cyberkriminelle sind aber dennoch in der Lage, die Daten dann wiederherzustellen.
Es gibt auch Schredder-Programme, die man nutzen kann. Damit werden die persönlichen Daten auf dem Rechner gelöscht und überschrieben.
Allerdings haben wir als BSI auch Empfehlungen auf unserer Webseite mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wo wir eben zeigen, wie Sie beispielsweise unter Windows, unter Mac, unter iOS, unter Android Ihre Daten so löschen können, dass sie für den herkömmlichen Kriminellen, für den herkömmlichen Angreifer nicht wiederherstellbar sind.
Wenn man nach dem Löschen den PC noch einmal hochfährt und kein Betriebssystem mehr aufzufinden ist, hat man alles richtig gemacht. Dann kann man seinen Rechner getrost zum Spenden geben.
Das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen guten Tag.